Sie haben für die Süddeutsche Zeitung bis vor kurzem über den NSU-Prozess berichtet. Sind Sie durch den NSU auf den Ku Klux Klan aufmerksam geworden?
Ja, in der Tat, das war so der Ausgangspunkt für die Recherchen, die mein Kollege Friedrich Obermeier und ich dann zum Thema Ku Klux Klan gemacht haben. Es gab ja, das war dann so im Jahr 2012, die Nachricht, dass im Umkreis eines der NSU-Opfer, nämlich der Polizistin Michelle Kiesewetter, die in Heilbronn ermordet worden ist, eben Clan-Mitglieder auch unter den Polizisten waren. Und das hat uns dann interessiert. Das haben natürlich auch andere damals aufgegriffen, aber wir haben dann einfach die Szene ein bisschen weiter ausmessen wollen und festgestellt, auch unabhängig vom NSU gibt es eben schon diese lange Geschichte des Ku Klux Klans auch in Deutschland.
Nun ist ja darüber sehr, sehr wenig bekannt. Die deutsche Bundesregierung hat auf Anfrage der Linken gesagt, der Ku Klux Klan hat für den deutschen Rechtsextremismus insgesamt keine Bedeutung. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, das halte ich für dann doch ein bisschen beschwichtigend. Es ist sicherlich so, dass der Ku Klux Klan jetzt nicht unbedingt im Zentrum steht des deutschen Rechtsextremismus. Das sicherlich nicht. Aber wir finden halt seit fast 100 Jahren immer wieder Klangruppen. Die Bundesregierung musste selber einräumen im Herbst, dass es derzeit vermutlich 4 aktive Klangruppen auch in der Bundesrepublik gibt. Und wir haben das Phänomen, dass es auch immer wieder bis hin zu Mordanschlägen, die in Verbindung sind mit Clan-Aktivisten in Deutschland, solche rassistischen Aktivitäten gab und auch gibt. Zuletzt auch vor einigen Monaten wieder vor Flüchtlingsheimen entsprechende Aufmärsche. Und vor allen Dingen, dass auch jenseits der rein formalen Mitgliedschaft, da handelt es sich in Deutschland um wirklich überschaubare Gruppen, die deswegen aber dennoch gefährlich sein können, aber auch jenseits dieser formalen Mitgliedschaft eben dieser Clan-Kult, dieser Mythos des Ku Klux Klans eben auch weit in die deutsche Neonazi-Szene hinein ausstrahlt, bis hin auch zu der Musik von Nazi-Bands, die eben den Ku Klux Klan besingen.
Ja, wenn wir uns den Ku Klux Klan mal im Vergleich zu anderen Rechtsextremen anschauen, wie unterscheidet er sich denn ideologisch von denen?
Da ist zum ein natürlich ein sehr starker Fokus auf den Rassismus im Kern bezogen auf die Hautfarbe. Das findet man natürlich auch bei anderen Rechtsextremisten. Beim Ku Klux Klan ist das aber ganz klar im Zentrum. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass der Klan zumindest in Amerika auch sich von Anfang an sehr stark gegen Juden und auch gegen Katholiken gewandt hat. Das Zweite ist, dass er das Ganze eben so ein bisschen verbrämt mit so einer Pseudo christlichen Ideologie bzw. Anleihen an die christliche Symbolik. Man kennt ja diese brennenden Kreuze. Es gibt auch so eine Art heiliges Buch des Clans, den sogenannten Koran. Es gibt dann damit verbunden aber auch diese Geheimbündelei, die eben sich auch unterscheidet von anderen Neonazi-Szenen, die aber auch eine gewisse Verwurzelung hat in Deutschland, was so dieses Geheimlogentum betrifft. Und das Ganze eben wird vermischt. Es ist aber auch für uns auffällig gewesen, dass gerade auch in Deutschland die rechtsextremen Gruppen auch wenig Probleme haben, Versatzstücke aus diversen unterschiedlichen Richtungen zu übernehmen und sowohl den Clan als auch dann die Anrufungen angeblicher altgermanischer Mythen zusammenzurühren.
Ja, Sie haben gerade schon die brennenden Kreuze angesprochen oder auch die germanischen Mythen. Steckt denn irgendwas Religiöses bzw. Pseudo-Religiöses im Ku Klux Klan?
Ja, das ist schon so, dass immer wieder die Mitglieder das als etwas Christliches ausgeben. Das kann man eigentlich aus einer seriösen christlichen Lehre heraus nur belächeln, wenn es nicht so traurig wäre. Da wird sehr viel durcheinander gemischt und es gab auch vor allen Dingen immer wieder selbsternannte Geistliche, die sich da aufgeschwungen haben zu Clanführern, auch in Deutschland, die sich dann auch als Referent, als Pfarrer benannt haben oder als Bischöfe und die so dann auch die Kutten natürlich benutzen, als seien das im Prinzip so Gewänder von Geistlichen und da sich umgeben auch noch mit so einem spirituellen Mythos. Und das Ganze zieht dann sicherlich bestimmte Kreise, die dafür empfänglich sind, nochmal extrem an. Andere allerdings, gerade auch in der eher atheistischen Neonazi-Szene, stößt das sicherlich auch ab.
Ihr Buch trägt den Titel Kapuzenmänner. Wer verbirgt sich denn unter diesen Kapuzen? Also wer ist Mitglied im Ku Klux Klan in Deutschland?
Ja, es ist eben eine relativ große Fluktuation von Gruppen. Das ist übrigens in den USA nicht anders. Auch da gibt es ja viele verschiedene unterschiedliche Clan-Gruppen, die mitunter auch rivalisieren. Das war in Deutschland auch so. Es ist uns natürlich nicht ganz klar, wer derzeit alles Mitglied ist. Wir haben aber auch mit Aussteigern gesprochen. Wir haben mit aktuellen Clan-Aktivisten Kontakt aufgenommen. Und wir haben so ein Bild davon, dass manche im Prinzip wirklich klassische Rechtsextremisten sind, teilweise auch mit NPD-Vergangenheit waren. Dann gibt es aber eben auch Leute, die da irgendwie angeblich hineingestolpert sind, die offenbar rassistische Einstellungen haben, aber dann auch fasziniert sind eben von so etwas wie Geheimbündelei und die womöglich vorher eigentlich mit so aktiven rechtsextremen Kreisen nichts direkt zu tun hatten. Also es ist eine ziemliche Mischung und im Übrigen auch, was das Alter betrifft, da sind manche gerade auch von diesen selbsternannten Clanführern dann schon mitunter ein bisschen älter. Dann gibt es aber eben auch jüngere Aktivisten und übrigens auch Frauen.
Ja, das wollte ich noch fragen, weil es ja Kapuzenmänner heißt. Sind die einfach nicht so stark vertreten oder klang es blöd?
Ja, nach unserem Eindruck sind sie tatsächlich nicht so stark vertreten. Es gab auch mal so eine sogenannte weiße Bruderschaft, die dem Namen nach eben sich auch eher auf Männer konzentriert hat, obwohl es auch da widersprüchliche Angaben zu gab und womöglich doch auch Frauen nicht ausgeschlossen waren. Die Frauen sind nach den Mitgliedern, die wir übersehen konnten, klar in der Minderheit. Es war aber so, dass in mehreren Clan-Gruppen auch durchaus vereinzelt Frauen dabei waren.
Und sucht dann der deutsche Ku Klux Klan starke Vernetzungen zu den USA oder umgedreht oder findet es relativ losgelöst voneinander statt?
Doch, es gibt auf jeden Fall diese Vernetzung. Die Ursprünge sind auch zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg eher direkt als Import zu verstehen aus den USA. Da haben letztlich die GIs, die aus Amerika kamen, dann auch wiederum ihren Rassismus ja mitgebracht und nicht nur hier für Demokratie und für die Befreiung gesorgt, sondern natürlich auch diese rassistische Ideologie, die in den USA damals noch sehr verbreitet war, eben auch nach Deutschland wieder transportiert. Und da wurde dann hier wiederum angeknüpft in den 50er, 60er Jahren. Und dann ist es aber eben auch so, dass die Ideologie dann weiter getragen wurde, ist von anderen Kreisen. Also innerhalb des deutschen Kontextes kann man sagen, es gab immer wieder einen Austausch mit US-Clan-Führern. Manche haben sich auch von US-Clan-Führern, wenn man so will, den Segen geben lassen und dann eben Rückhalt gehabt aus den USA. Es gab immer wieder auch Besuche in den USA von deutschen Clan-Anhängern.
Gibt es von Ihnen noch einen Punkt, der unbedingt erwähnt werden muss, wenn es um den Ku Klux Klan in Deutschland geht?
Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass wir hier auf keinen Fall sagen wollen, dass die Bundesrepublik im Griffe des Ku Klux Klans wäre. Das erträumen die sich vielleicht und wird auch in einem Song einer Nazi-Band so ein bisschen so suggeriert, als würde hier der Ku Klux Klan herrschen und als hätten die so eine hart geheime Armee. Das ist alles Quatsch. Was wir aber doch aus unseren Recherchen entnehmen, ist, dass er vielleicht unterschätzt worden ist, dass auch die Sicherheitsbehörden, wie jetzt beispielsweise auch bei den Reichsbürgern, das nicht ernst genug genommen haben und dass wir einfach mal auch aufmerksam machen wollten auf diese schon lange Geschichte des Clans in Deutschland. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass die Sicherheitsbehörden, aber auch die Zivilgesellschaft in dieser Hinsicht wachsam bleibt oder noch wachsamer wird.